Und ganz herzlich willkommen nochmal zum Vortrag. Vielen Dank für die Einführung. Ja, Nanotechnologie, ich glaube, uns geht es allen so, jeder weiß irgendwie ein bisschen, was es ist und doch nicht so viele Details. Nanotechnologie ist ja irgendwas, was klein ist. Mikrometer ist schon klein gewesen, der Nanometer ist nochmal tausendmal kleiner, irgendwie klein. Wenn man sich dann überlegt, Nanometer, das sind mehrere wenige Atome nebeneinander gelegt, dann merkt man schon, es ist ziemlich klein. Und man macht sich gar nicht bewusst, wie sehr das im Alltag schon angekommen ist, wenn man im Supermarkt sich einen USB-Stick kauft. Das ist jetzt ein ganz normal funktionsfähiges Teil, etwas kleiner, kostet derzeit 6 Euro. Und also der Rest, wenn man ein größeres kauft, hat man einfach nur ein größeres Gehäuse im Prinzip. Kostet 6 Euro und ist im Grunde im größten Teil langweilig. Da ist vorne ein Steckerchen, das ist nichts besonders Interessantes. Hinten ein Plastikhandgriff, das ist noch weniger interessant. Dazwischen ist dieser knappe Quadratzentimeter, auf denen für 6 Euro schon mehr Transistoren drauf sind, als es Menschen auf der Erde gibt. Also wir haben mühsam unsere 7 Milliarden Menschen erreicht. Da sind längst schon 32 Milliarden Transistoren drauf. Jeder von den 32.000 Millionen Transistoren mit 3 Anschlüssen angeschlossen, jeder einzeln adressierbar. Und wenn Sie die kleinste Informationseinheit speichern, eine 0 oder 1, ein Bit, dann schieben Sie heute schon 100 Elektronen auf eine einsame Insel. Das 20-Volt-Netzteil, mit dem man das macht, ist hier auch mit drauf. Und wenn Sie die 0 oder 1 abfragen, ein Transistor lebt für dieses eine Bit und der schaut dann halt nach, sind die 100 noch da oder sind sie nicht da. Wenn die 100 da sind, ist es eine 1. Wenn die 100 Elektronen weg sind, ist es eine 0. Jedes Jahr büchsen 2 Elektronen aus, dann waren es nur noch 98. Und so ist die Langzeitspeicherfähigkeit eben begrenzt von so einem Stick. Aber man hat Nanotechnologie im Supermarkt und kann sich einfach kaufen. Irgendwo hier nebenan gibt es die auch. Von da an wird es kleiner. Die Leitungen, die ein Nanoelektriker zieht, das sind genauso Kupferleitungen wie die Leitungen, die ein großer Elektriker auch zieht, nur kleiner. So klein, dass man die Kupferleitungen, die wir da machen, die sind so dünn, dass 1 Million solcher Kupferdrähte, wenn man sie zum Bündel bündeln würde, das wäre immer noch dünner als menschliches Haar. Auch die isoliert man. Natürlich, so wie der große Elektriker, so auch der kleine, macht's mit Plastik. Die Plastikschicht ist nur noch ein Molekül dick, muss natürlich genauso gut halten. Aber ab da wird es dann immer kleiner. Das, wo wir in Karlsruhe bauen, das ist der kleinste Transistor weltweit. Im Grunde funktionsfähig wie ein Lichtschalter mit nur einem Atom. Wie ein Lichtschalter funktioniert, wissen wir alle. Das sind 2 Kontakte und trotzdem fließt kein Strom. Die stehen sich gegenüber und das Licht ist aus, weil zwischen den beiden Kontakten eine Lücke klafft. Und wenn wir Lichtschalter einschalten, wissen wir alle, hinter dem Plastikdeckel passiert immer das Gleiche. Wir klappen ein Stück Metall rein, das verbindet rechts mit links und das Licht geht an. Das Ganze kann man kleiner machen. Wir nehmen wieder Kontakte aus Kupfer oder Silber, also was ganz Normales. Nur der Abstand ist kleiner. Der Abstand zwischen den beiden Kontakten ist jetzt nur noch ein Atomdurchmesser. Das ist wenig. Aber es reicht, um einen Stromkreis zuverlässig zu unterbrechen. Der Strom fließt nicht von rechts nach links, weil eine Lücke von einem Atom klafft. Und Sie ahnen schon, was wir jetzt machen können. Wir nehmen das kleinste Metallstück, das wir finden, ein einziges Metallatom, ein Silberatom zum Beispiel, schieben dieses Silberatom in den Kontakt. Das verbindet rechts und mit links und der Stromkreis ist geschlossen. Es fließt ein Strom von 1 Mikroampere. Das ist gar nicht so wenig durch ein Atom. Ja, Sie sagen vielleicht, ja, wie schiebt man das Atom rein? Natürlich nicht mehr mit der Hand. Dazu ist die Hand etwas groß oder das Atom etwas klein, je nachdem, wie man sieht. Man nimmt einen winzig kleinen elektrischen Steuerimpuls. Damit braucht man Faktor 10.000 weniger Strom zum Schalten, als heutige Siliziumtechnologie mit heutigen Transistoren braucht. Und ist schon toll. Man kann als Mensch ein Atom hin und her schieben, einfach auf Kommando. Man entscheidet, für dieses eine Atom es rauszuschieben aus der Lücke und reinzuschieben, so wie mit einem großen Lichtschalter. Das fasziniert einen auf den ersten Blick, wie den 5-Jährigen die Märklin-Eisenbahn. Der 5-Jährige kann einschalten und ausschalten, die Märklin-Eisenbahn tut, was er will, aber auf den zweiten Blick entdecken wir, eigentlich ist das Spannendste bei Märklin gebaut worden, die Lokomotive. Und der 5-Jährige weiß noch nicht mal, was ein Elektromotor ist, aber er weiß, ich kann das. Auf dem Stand sind wir im Grunde auch. Wir schieben die Atome hin und her, keiner von uns kann ein Atom machen. Natürlich kennen wir die Kernprozesse, nach denen Atome gebaut werden, aber keiner von uns kann diese Naturgesetze machen. Und was so ein Atom leistet, ist erstaunlich. Das ein Silberatom, das transportiert ein Elektron nach dem anderen von links nach rechts, nach Gesetzen der Quantenmechanik, nie 2 gleichzeitig. Und jetzt gehen da in einer Sekunde durch ein Orbital eines Atoms 10.000 Milliarden Elektronen im Gänsemarsch. Jedes Elektron rüberzubringen ist ein quantenmechanischer Vorgang, das macht das Silberatom und dann ist das nächste Elektron dran. Kaum dass die Sekunde um ist, sind 10.000 Milliarden Elektronen durchtransportiert. Stellen wir uns mal vor, wir hätten da eine schmale Tür und wir würden kurz mal die Menschheit durchlassen. Es sind ja nicht viele, es sind 7 Milliarden Menschen. Und die sollen im Gänsemarsch durch die schmale Tür, einer nach dem anderen, wird eine Weile dauern, bis die kurz mal durch sind. Aber hier haben wir jetzt nicht 7 Milliarden, hier haben wir 10.000 Milliarden. Und da dauert es eine Sekunde. Wunderwelt im Kleinen, und ich denke, Sie merken schon, wir sind mitten im Thema, da haben wir die Natur, keiner hat die Natur gemacht. Da nutzen wir die Naturgesetze, Gesetze, die keiner von uns gemacht hat, die vom Himmel gefallen im doppelten Sinn des Wortes sind. Wir fragen uns, wo kommen sie denn eigentlich her? Faszination der modernen Physik und die Frage nach Gott, steht eigentlich hinter allem, was wir machen, jemand dahinter, oder war das einfach nur so da? Ich denke, vor 60 Jahren hätten wir da, wenn man in der Fußgängerzone ein Interview gemacht hätte, ganz andere Antworten bekommen als heute. Vor 60 Jahren hätten die Leute ganz spontan gesagt, ja natürlich gibt's keinen Gott. Das Universum selber ist das Ewige und es folgt ewigen Gesetzen. Da gab's keinen Anfang und kein Ende und kein Anfänger. Die Naturgesetze sind das letzte, nicht hinterfragbare und die sind ewig. Und dann kam das Jahr 1965 und ganz großes Erstaunen. 1965 hat man eine Strahlung gefunden, die keiner gesucht hat. Aus allen Richtungen im Universum strahlt sie auf uns ein, kosmische Hintergrundstrahlung genannt. Und man hat damals schon den richtigen Verdacht gehabt. Das schaut doch gerade so aus, als ob wir heute zu später Stunde Strahlung vom Anfang des Universums einfangen, wie es ein Wissenschaftler genannt hat, der älteste Lichtstrahl des Universums. Das ist ein Universum, das eine Geburtssekunde Null hat, das noch nicht ewig gelebt hat und im Universum geht das Licht an. Und von diesem Moment, als im Universum das Licht anging, ist etwas von diesem Licht noch zurückgeblieben, mittlerweile abgekühlt, im Mikrowellenbereich auffangbar, nicht mehr für unser Auge sichtbar, aber für unsere Messgeräte sehr wohl. Der älteste Lichtstrahl des Universums, wenn das stimmt, das war damals schon klar, ist es sicher eine der faszinierendsten Entdeckungen, die die Menschheit je gemacht hat. Da beginnt ein Universum und wir sehen einen Zeitzeugen von damals und können das heute messen. Schon vorher war der Verdacht, das Universum könne nicht ewig sein. Da stellt nämlich fest, das Universum dehnt sich unablässig aus und keiner wird heute den Raum verlassen, ohne dass das Universum nicht etwas größer ist als zu dem Zeitpunkt, wo wir reingegangen sind. Vor einer Stunde war es noch kleiner, vor einem Tag, vor 10, 100.000 Jahren, wir können zurückrechnen, vor unserem rückwärts gewandten Auge wird das Universum immer kleiner und immer wärmer, immer heißer. Wir können zurückrechnen bis zu dem Punkt Null, als das Universum begann, wohl als ein winzig kleines Universum, weit, weit kleiner als der winzig kleine Kern in der Mitte eines Atoms. Und wir müssen uns vorstellen, dieses winzige Universum, wenn diese Rückwärtsrechnungen richtig sind, keiner war dabei, aber vieles spricht dafür, dass man rückwärts rechnen darf. Dass die Naturgesetze sich nicht geändert haben und die Rückwärtsrechnung erlaubt ist. Wenn es so ist und wir haben ein winzig kleines Universum in diesem Objekt kleiner als der Kern eines Atoms, muss ja die gesamte Energie und die gesamte Masse all der Sterne und Galaxien gewesen sein, die wir heute noch sehen können. Unvorstellbar, was da alles drin war. Wie jemand so schön gesagt hat, Urknall, ja, ja, aber wer hat denn da geknallt? Ich denke, Sie sehen, plötzlich ist eine Frage da, mit der man gar nicht gerechnet hat. Wenn es keinen Anfang gab, brauchen wir auch keinen Anfänger. Wenn die Gesetze ewig sind, keinen Gesetzgeber. Und jetzt plötzlich sehen wir sehenden Auges in den Anfang. Und wir fragen uns, ja, wenn es angefangen hat, wer hat denn eigentlich angefangen, wenn da Naturgesetze sind, wer hat denn eigentlich die Gesetze gemacht? Einstein war Zeit seines Lebens fasziniert, dass die Natur überhaupt Gesetzen folgt. Und es ist ja faszinierend, dieses winzige Pünktchen, es ist nicht nur klein, es ist nicht nur enorm viel Energie und Masse in so einem winzigen Pünktchen, sondern offensichtlich sind ja all die Naturgesetze, die wir heute vorfinden, in dieses kleine Pünktchen implantiert gewesen. Und dann hat sich's nur noch entfaltet, nur noch in dicken Anführungszeichen. Aber alles, was es braucht, ein Universum zu sein, war da schon drin. Alle Naturgesetze, und es entfaltet sich heute immer noch, während wir hier sitzen, entstehen neue Sterne nach genau den Gesetzen, die wohl von Anfang an da waren. Und wir fragen uns, wie sind die Gesetze in dieses Pünktchen reingekommen? Oder wie es Einstein, er geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, I want to know God's thoughts. The rest are details. Ich möchte Gottes Gedanken kennenlernen, Was hat er sich dabei gedacht, der ein Universum gestartet hat? Warum? Der Rest sind Details, der sagt dann noch, Einstein sagt, er interessiert sich nicht für die Spektren des einen oder anderen Elementes, das sind Details. Er möchte auf den Grund gehen, was hat sich der gedacht, der das Universum gestartet hat, was ist da eigentlich dahinter? Ich denke, Sie merken, eine spannende Frage, eine spannende Zeit. Man hat von 1965 bis zum Jahr 2003 warten müssen mit einer Frage, mit der brennenden Frage, sehen wir wirklich Strahlung vom Anfang des Universums? Wenn es so ist, hätten wir ganz konkrete Vorstellungen. Man hat eine aufwendige Satellitenmission gestartet. Im Jahr 2003 schließlich war es soweit und man war fasziniert von den Entdeckungen. Mate und Smoot haben die kosmische Hintergrundstrahlung genau analysiert und man hat festgestellt, die Strahlung ist ganz genau so, wie sie sein müsste, wenn es Strahlung vom Anfang war. 2006 gab es schon den Nobelpreis und von George Smoot, dem einen Nobelpreisträger, kommt dieser ganz bekannt gewordene Satz, als die Pressekonferenz war, als diese Ergebnisse von dieser kosmischen Hintergrundstrahlung vorgestellt worden sind, hat George Smoot, und von ihm hat man den Satz gar nicht erwartet, hat er ganz spontan hinzugefügt, für den gläubigen Menschen ist es, als blicke er ins Angesicht Gottes. Später ist ein Buch geschrieben worden, das Angesicht Gottes. Für ihn war das die Assoziation so unwillkürlich, dass er es spontan hinzugefügt hat, da schaue ich in den ältesten Lichtstrahl des Universums. Im Universum ging das Licht an, und der Zeitzeuge von damals, etwas von dem Licht ist heute noch allgegenwärtig, in jedem Kubikzentimeter Universum. Für ihn war das identisch mit dem Blick ins Angesicht Gottes, natürlich nicht Gott selber, aber doch die unmittelbaren Spuren, was ihn fasziniert hat. Zwei Journalisten sind aus Protest rausgegangen, das kann man doch nicht so sagen. George Smoot war fasziniert von dem, was da entdeckt wurde. Und ja, jetzt sagt man sich natürlich, diese Strahlung, schon gut, die Wissenschaftler können das nachweisen, diese schwachen Spuren vom Anfang, aber so schwach sind die gar nicht. Wir alle können anschließend heimgehen, unseren Fernseher einschalten und die kosmische Hintergrundstrahlung sehen. Es ist unglaublich. Wir schalten unseren Fernseher ein, einen ganz normalen Fernseher vom Supermarkt, gehen mal nicht auf eine Frequenz, wo wir eine Fernsehsendung empfangen, sondern auf eine andere Frequenz. Dann haben wir dieses weiße Flimmern, als ob es schneit. Und ungefähr 1% von diesem weißen Flimmern sind auf die kosmische Hintergrundstrahlung zurückzuführen, die in diesem Frequenzbereich ist. Das heißt, jeder von uns kann nachher andächtig das Flimmerbild anschauen und sich bewusst sein, tatsächlich etwas vom allerersten Lichtstrahl des Universums habe ich heute mit meinem Fernseher eingefangen und dann kann man wieder ausschalten. Spuren vom Anfang in unserem Wohnzimmer. Und jetzt wäre es natürlich schon interessant, und vielleicht können wir jetzt die vorderen Lichter ausschalten, jetzt wäre es natürlich schon interessant, mal zu sehen, wie macht man ein Universum. Wir rechnen zurück zum Zeitpunkt Null, schauen uns das an und haben ein kleines Problem. Klein heißt wirklich ein kleines Problem. Die Planck-Zeit ist nur 10 hoch minus 43 Sekunden nach Null. Und dieses erste Stückchen Zeit können wir nach allem, was wir heute von der Naturwissenschaft verstehen, von der Physik, wenn wir es richtig verstanden haben, können wir diese 10 hoch minus 43 Sekunden nach Null nicht mehr als Zeitvorgang auflösen. Und damit können wir gar nichts mehr beschreiben. Ja, klopft mir jemand auf die Schulter. Haben Sie schon mal überlegt, wie kurz 10 hoch minus 43 Sekunden sind? Ja, habe ich schon. Also das ist 0, und dann sind es 42 Nullen und dann kommt eine 1, eine Sekunden. Also eine aberwitzig kurze Zeit können wir uns alle nicht vorstellen, die entgeht uns. Und dann kommt aus diesem winzigen Scheibchen Zeit ein fertiges Universum raus. Und wir wissen, fast die ganze Zeit haben wir erfasst, aber das Entscheidende haben wir verpasst. Dieses kleine Stückchen, und dann ist das Universum schon fertig, noch ziemlich klein, aber es ist alles drin, was es braucht, ein Universum zu werden. Fast werden wir an das Wunder des Lebens erinnert. Da ist eine einzige biologische Zelle und jeder weiß, es ist ein Mensch im Miniformat. Leben von Anfang an und anschließend entfaltet er sich nur noch. Aber es ist von vornherein klar, das wird keine Schildkröte und kein Krokodil, das wird ein Mensch. Und die ganzen Erbeigenschaften sind angelegt, dann entfaltet er sich nur noch und 7 Jahre später sitzt er in der Schule. Aber alles, was es gebraucht hat, Mensch zu werden, ist da drin programmiert gewesen. Und jetzt sehen wir in einer völlig anderen Welt, völlig anders, wieder doch was Analoges. Wir haben ein Universum am Anfang viel, viel, viel kleiner als eine biologische Zelle. Am Ende deutlich größer als ein Mensch, ein Universum. Und trotzdem, alles, was es gebraucht hat, das Universum zu werden, ist nach den 10 hoch minus 43 Sekunden schon drin und wir schauen mit unserem rückwärtsgewandten Auge die Entfaltung zu und sind ja jetzt immer noch mitten dabei. Nein, das Universum war nicht schon immer da und es stellt sich die Frage, wer hat da geknallt, was war denn da am Anfang los, wer war der Gesetzgeber, warum gibt es überhaupt Gesetze, warum lauten die so, wie sie lauten, spannende Fragen und dieses eine Zitat trifft es eigentlich auf den Punkt. Max Planck, ich denke, Sie kennen seinen Namen, Einstein, Planck und Heisenberg, das sind die drei großen Väter der modernen Physik. Alle drei Nobelpreisträger, alle drei haben Bahnbrechendes für die Physik geleistet und alle drei haben sich interessanterweise in ganz unterschiedlicher Art die Frage nach Gott gestellt, ganz intensiv. Alle drei hat es bewegt. Für Max Planck war es wohl eine tiefe persönliche Beziehung. Er sagt, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Für ihn hat es zusammengehört, eben auf der einen Seite die Forschung an der Physik, das Vordergründige, und auf der anderen Seite der Blick auf den, den wir nicht messen können, der hinter allem steht. Es wäre sicher vermessen, Gott vermessen zu wollen. Wenn wir irgendwas vermessen, sind wir der Herr des Objekts und machen irgendwas damit. Wenn ich den Kugelschreiber fallen lasse und die Beschleunigung messe, ich entscheide, wann er fällt, ich stehe über dem Kugelschreiber und weise das Verhalten nach. Wie wollen wir es je mit Gott machen? Wir, die wir nicht mal ein Universum zünden können, wir nicht mal ein einziges Naturgesetz der Natur befehlen können, wie wollen wir uns über Gott stellen und Gott messen? Ich denke, es wäre vermessen, Gott zu vermessen zu wollen. Wir sehen, wir sind die Staunenden. Wir bleiben die Staunenden. Wie es ein Karlsruher Kollege so schön formuliert, wir als Naturwissenschaftler, wir sehen doch alle die Schatten des einen an der Wand. Wir sehen die Spuren, wir sehen die Schatten und wir dürfen die Schatten als Gedankenanstöße nehmen über das, was dahinter sein mag. Die Welt der Naturphänomene und die Frage nach Gott, eine spannende Frage und dieses alte Glaubensbekenntnis, keiner wird es mehr sprechen. Dieses Glaubensbekenntnis, ich glaube nur an das, was ich sehe. Es gibt viel mehr als das, was wir sehen. Dieses Stück Raum, das ich mit meinen Händen umschließe, da ist jede Menge Musik drin. Natürlich hören wir es momentan nicht, aber die Musik ist trotzdem drin, auch wenn wir sie nicht hören. Das sind Spielfilme drin und Nachrichtensendungen, jede Menge Telefongespräche und die sind auch drin, wenn wir nichts davon mitbekommen. Wird mir dieses Stück Raum, das ich mit meinen Händen umschließe, in Rundfunkempfänger reintun, natürlich würden wir die Musik hören, wenn wir auf Empfang gehen. Würde ich einen Fernsehempfänger reintun, würde ich natürlich die Sendungen hören können. Und vielleicht werde ich gerade angerufen, ich krieg's nicht mit, denn mein Handy ist ausgeschaltet. Ich bin nicht offen für Signale, die momentan da sind, aber die Signale sind trotzdem da. Es sind tausende von Telefongesprächen hier drin, ich krieg kein einziges mit. Aber unabhängig, ob ich die Information abrufe oder nicht, die ist da. Warum sage ich das? Vielleicht ist es mit dem Glauben ganz ähnlich, wo man doch spontan geneigt ist zu sagen, ja, ich sehe nichts, ich höre nichts und dann kommt einer und sagt, doch, ich habe vor 10 Minuten noch mit Gott geredet und wenn wir auf Empfang gehen, öffnet sich plötzlich eine neue Welt. Auch beim Telefon sind wir es ja gewöhnt, zu telefonieren, ohne uns einen einzigen Schaltplan kommen zu lassen, wir lassen es uns einfach drauf ein. Ich denke manchmal, wenn meine Ur-Ur-Urgroßeltern jetzt in den Raum gebeamt würden und würden mich sehen, sie würden sagen, das ist ein netter Kerl, aber hat schon eine Macke. Er hält sich so ein Plastikteil ans Ohr und dann führt er eine halbe Stunde Selbstgespräche. Das ist in Ordnung, das tut ihm gut. Was uns echte Sorgen macht, ist, dass er glaubt, und wir können es ihm nicht ausreden, dass er glaubt, dass er mit Verwandten in 400 Kilometer Entfernung spricht und er behauptet sogar mit seinem Kollegen in 700 Kilometer Entfernung, er hätte von Karlsruhe aus nach Kiel telefoniert. Das ist schon ein bisschen besorgniserregend. Ich würde natürlich von elektromagnetischen Wellen, Mikrochips und den benachbarten Sendemasten sprechen. Die würden nur Bahnhof verstehen. Erst in dem Moment, wo man sich darauf einlässt, sagen sie plötzlich, Paul, bist du's? Und es wäre vieles klar, ohne dass sie die Schaltpläne verstanden hätten, die wir uns auch nicht kommen lassen. Vielleicht nur so ein kleiner Gedanke, es wird manches geben, wo wir am Ende nicht den Schaltplan haben, aber wo wir trotzdem merken, das sind Wirklichkeiten da, die auch dann da sind, wenn wir nicht den Schaltplan haben. Und in dem Moment, wo ich mich darauf einlasse, merke ich plötzlich, dass doch noch mehr da, als ich am Anfang dachte. Nur so ein Gedanke, ganz am Anfang. Ich glaube nur, das, was ich sehe, es wird manches geben, was wir nicht sehen und was doch da ist. Eine andere Frage, ich denke, sie hat jeden von uns schon mal erreicht, die Frage, wozu brauche ich eigentlich noch den Glauben an Gott, wo doch so viele Dinge naturwissenschaftlich erklärbar sind. Die Idee ist einfach, wir sind zuständig für das, was wir wissen, Gott für das, was wir nicht wissen. Gott ist die Summe aller Wissenslücken, hat lange Tradition, aber ist doch ein begrenztes Gottesbild, ein ganz merkwürdiges. Kein Platz für Gott, Astrophysiker im Glaubensstreit, das war mal Titelseite einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift. Das K war schon eingeklammert, vielleicht doch noch ein Platz für Gott. Ich habe mir das Heft neugierig gekauft. Innen stand die These des Autors, wird eine Weltformel den Urknall erklären und womöglich Gott entthronen. Die Idee ist einfach, eine Weltformel, das ist eine gemeinsame Theorie der vier Grundkräfte der Natur. Gravitation, Elektromagnetismus, starke, schwache Wechselwirkung. Mit diesen vier Grundkräften wird unsere Natur bestimmt. Und es gibt noch keine einheitliche Theorie, die alles zusammenbringt. Jetzt ist die Idee des Autors, würde es gelingen, diese vier Grundkräfte der Natur in eine einheitliche Theorie zu bringen, dann wären doch die wesentlichen Zusammenhänge in der Natur klar. Gott wäre eigentlich, wie er schreibt, möglicherweise entthront. Wenn wir einen Schritt zurücktreten und mit etwas Abstandes betrachten, werden wir etwas bescheidener. Was wäre denn, wenn ein Naturwissenschaftler die Weltformel entdecken würde, nach der übrigens das Universum schon immer dann funktioniert hat? Das Universum kennt die Physik. Wir erschließen sie uns nach und nach. Das Universum handelt nach der Physik. Und ja, was wäre dann? Ein Wissenschaftler würde schlagartig weltberühmt, es würde den Nobelpreis geben und die Zeitungen würden davon berichten, 3 Tage lang. Es wäre ein ziemlich großes Ereignis für die Menschheit oder für die Physiker in der Menschheit, aber ein ziemlich kleines Ereignis für unser Universum. Selbst unsere Sonne wäre nicht allzu aufgeregt, vielleicht wird sie es nicht mal merken, dass auf einem ihrer Planeten, übrigens, die Erde ist so groß, dass 1 Million Erdkugeln in die Sonne passen, also so wichtig sind wir gar nicht, dass auf einem ihrer Planeten knapp 2 Meter große Leute rumlaufen, die jetzt eine Formel entdeckt haben, die es schon immer gab seit Anfang des Universums. Und jetzt haben wir es auch entdeckt. Es würde die Sonne nicht aufregen, unsere Milchstraße mit ihren Abermilliarden von Sternen würde nicht wirklich aus dem Gleichgewicht kommen. Und wenn es einen gibt, der hinter allem steht, wenn es wirklich einen Gott gibt, nicht im Sinne Summe unserer Wissenslücken, sondern im Sinne der da geknallt hat, der ein Universum gezündet hat, der Naturgesetze gesetzt hat, wenn es den gibt, er wird sicher nicht ernsthaft bedroht sein, wenn wir eine seiner Formel entdecken. Ich denke, es ist eher umgekehrt. Einstein hat mal gesagt, je mehr wir von der Natur entdecken, desto größer wird Gott. Und ich denke, er trifft es auf den Punkt. Wenn da wirklich einer dahinter ist, der alles gemacht hat, dann wird er sicher nicht kleiner werden, indem wir seine Spuren entdecken. Es ist wie beim Bild und dem Maler. Je mehr Bilder wir entdecken, desto mehr Spuren hat der Maler hinterlassen. Der Maler wird nicht kleiner, unwirklicher oder überflüssiger dadurch, dass wir die Bilder haben, sondern die Bilder sind Spuren des Malers. Und je mehr wir von der Natur entdecken, so Einstein, desto größer wird Gott. Desto größer wird unser Staunen. Wenn es einen gibt, der hinter allem steht, dann steht Gott sicher nicht nur hinter den Dingen, die wir nicht verstehen, hinter unseren Wissenslücken, dann steht Gott genauso auch hinter den Dingen, die wir verstehen. Ich habe eine originelle Geschichte gehört und ich denke, die trifft so auf den Punkt. Da lebt eine Mäusefamilie in einem Flügel und hört immer diese schöne Musik. Und es gibt diese alte Geschichte, überliefert, es gäbe Menschen, die machen die Musik. Natürlich hat keine Maus jeden Menschen gesehen, aber man glaubt's. Und immer wenn man die Musik hört, denkt man, es gibt Menschen. Bis eines Tages 2 Mäuse in dem Flügel einen Raum weitergehen und die kommen ganz ernüchtert zurück, das sind gar keine Menschen. Das sind nur kleine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen, das ist die Musik und seitdem wussten es alle. Das war nur eine kleine Fabel, die ist entzaubert, Menschen gibt's keine, es sind kleine Hämmerchen. Das Faszinierende an der Geschichte ist ja, die Mäuse haben gar nicht so schlecht gelegen, die haben Richtiges erkannt und Falsches geschlossen, die hatten eine etwas begrenzte Sicht. Die hatten das mit den Hämmerchen richtig erkannt und versehentlich falsch geschlossen, dass es keine Menschen gibt. Sie hatten vergessen, dass es vielleicht jemand geben könnte, der die Hämmerchen bewegt. Vielleicht jemand geben könnte, der den Flügel gebaut hat. Vielleicht sogar jemand, der die Musik komponiert hat. Nein, jedenfalls, es gibt keine Menschen. Das wusste man jetzt. Und ich denke, Werner Heisenberg ging es ganz ähnlich. Werner Heisenberg, der dritte im Bunde in der modernen Physik, Einstein, Planck und Heisenberg, der die Heisenbergsche Unschärferelation entdeckt hat, diese Gesetzmäßigkeit, die Einstein am Anfang kaum glauben konnte und die so maßgeblich das kleine Leben in der Welt der Atome bestimmt. Von Werner Heisenberg kommt dieses bekannte Zitat, der erste Drung aus, und ich denke, es ist auch ein Stück weit Heisenbergs Lebensgeschichte. Er sagt, der erste Drung aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Ich habe es doch selber verstanden, wozu brauche ich noch Gott? Aber er fährt fort, der erste Drung aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Am Ende, wenn ich es zu Ende denke, auf dem Grund des Bechers wartet Gott, ich stelle mir natürlich die Frage, woher kommt die Heisenbergsche Unschärferelation? Natürlich nicht von Heisenberg. Die Natur hat die Heisenbergsche Unschärferelation gewissenhaft beachtet, längst bevor es Heisenberg gab. Und wenn wir genau hinschauen, bereits zu seiner Geburt, die Atome, aus denen der neugeborene Heisenberg bestand, jedes einzelne von denen hat die Heisenbergsche Unschärferelation beachtet, sonst hätte es den Heisenberg nie gegeben. Und zu später Stunde hat er für uns Menschen rausgefunden, welchen Gesetzen die Natur folgt, aber er selber hat das Gesetz nicht gemacht, er hat es gefunden. Naturgesetze sind, hat mal jemand gesagt, eigentlich keine Vorschriften, wie sich die Natur zu verhalten hat. Es sind vielmehr Nachschriften. Wir als Naturwissenschaftler sind in der ziemlich bescheidenen Rolle des Protokollführers. Wir sind die zur Kenntnisnehmer, nicht die Macher. Wir nehmen die Naturgesetze zur Kenntnis. Die sind uns gesetzt, nicht wir setzen Naturgesetze, sondern die sind gesetzt und wir schreiben es nur auf. Wir schauen gewissenhaft hin, wir machen Experimente und prüfen es nach. Wenn wir jetzt zu diesem großen Beschleunigerring schauen und das neue Teilchen begrüßen, welche Eigenschaften es hat, das Teilchen ist gar nicht neu, aber wir entdecken es jetzt. Und die Eigenschaften, die das Teilchen hat, keiner kann es vorhersagen. Wir sind alle im Blindflug mit dem Spekulieren. Wir werden nachschauen müssen, welche Eigenschaften das Teilchen hat. Und jetzt wissen wir es so langsam, aber wir können es nicht sagen. Wir sind Protokollführer der Natur in einer ganz bescheidenen Rolle. Wie es ein Physikerkollege mal gesagt hat, wir in der Physik verstehen ja gar nichts. Er meint es wörtlich. Natürlich können wir Spezialfälle auf allgemeinere Fälle zurückführen. Kugelscheiben fallen alle nach unten oder in Australien alle nach oben. Es ist die Gravitation. Die zieht auf die Erde zu. Massen ziehen sich an. Aber dann kommen wir aufs Gravitationsgesetz von Newton. F-Gravitation gleich minus Gamma M1 M2 durch R-Quadrat. Und keiner weiß, warum das so ist. Das ist einfach so. Wir wissen gar nicht, warum die sich überhaupt anziehen. Wir finden die Naturgesetze gesetzt und buchstabieren sie nach. Es ist fast wie bei den Schmetterlingssammlern. Schmetterlingssammler sammeln Schmetterlinge, ohne einen zu machen. Physiker sammeln Naturgesetze, ohne eins gemacht zu haben. Wir sind fasziniert, dass die Natur nach Spielregeln sich verhält. Die Frage, woher, von wem kommen die Spielregeln, bleibt offen. Die können wir in der Physik nicht beantworten und es wäre eine Grenzüberschreitung, eine Aussage über den zu machen, der die Naturgesetze gemacht hat. In der Naturwissenschaft sind wir darauf beschränkt, das vor der Wand zu sehen, nicht hinter die Wand zu schauen. Wir sehen alle, dieses Zitat meines Karlsruhe-Kollegen, die Schatten des einen an der Wand. Das ist die Aufgabe in der Physik, aber eine spannende Aufgabe. Spannende Fragen, die bleiben. Woher kommen eigentlich die Naturgesetze und wer kümmert sich darum, dass sie immer noch funktionieren? Wir nicht. Aber wir verlassen uns alle drauf, dass aller Voraussicht nach morgen die Naturgesetze noch genauso funktionieren wie heute, denn sie haben sie in der Vergangenheit getan, wir wissen nicht warum. Eine andere spannende Frage, die uns Physiker fasziniert und ich denke in 5 Minuten auch die Nichtphysiker unter Ihnen, die Herkunft der Naturkonstanten. Das sind so 2 Handvoll Zahlen, die sind im doppelten Sinn des Wortes vom Himmel gefallen. Keiner weiß, warum es die gibt, keiner weiß, warum eigentlich diese Werte, aber es sind einfach da. Vakuum, Lichtgeschwindigkeit, Elementarladung, Planck'sches Wirkungsquantum und noch einige mehr. Ich möchte nur ein Beispiel mal rausgreifen, die Ladung des Elektrons. Jedes Elektron, das wir je uns angeschaut haben, hat eine Ladung von 1,602 × 10⁻¹⁹ Ampere-Sekunden. Die Zahl können Sie gleich wieder vergessen, die Elektronen tun es nie. Die Elektronen wissen alle, das ist die richtige Ladung, die tun das alle. Und wenn wir in die Tiefen des Universums schauen, Spektren von interstellarer Materie uns anschauen, auch dort draußen leben Atomenmoleküle und auch die haben Elektronen in ihrer Hülle. Und Sie ahnen schon, was ist da draußen in der stellaren Materie bei den Elektronen, die Ladung. Ja, sie ist 1,602 mal 10 hoch minus 19 Ampere-Sekunden. Wer hat es denn da draußen eigentlich gesagt? Wir nicht. Die halten sich alle dran und werden sie vielleicht spontan noch sagen, na ja, wen interessiert schon die Physiker halt? Wäre diese Zahl anders, dann müssten halt die Physiker in ihren Physikformelsammlungen diese Zahl rausnehmen und eine andere Zahl reinsetzen. Aber es wäre dramatischer als dieses. Es gäbe keine Physiker, keine Menschen und kein Leben. Wir stellen fest, dass alles biologische Leben an einem seidenen Faden hängt. An dem seidenen Faden dieser paar Naturkonstanten. Und wären die anders, wären wir nicht da. Es ist schlimmer noch. Würde eine von diesen Konstanten auch nur für eine tausendstel Sekunde wackeln, wäre alles biologische Leben auf diesem Planeten ausgelöscht. Und es wäre vom Menschen bis zum Bakterium nichts mehr da. Und da hilft auch kein Notarzt mehr. Also ich meine, mal ganz abgesehen, es gäbe natürlich nach dieser tausendstel Sekunde auch kein Notarzt mehr. Aber wenn es ihn jetzt auf wundersame Weise gäbe, da wäre nichts mehr wiederzubeleben. Wir müssen gar nicht warten, bis der Hirntod eingetreten ist. Da ist der Molekültod eingetreten. Nach dieser tausendstel Sekunde wäre unsere Erbinformation gelöscht und wäre nichts mehr zu machen. Und wir wissen alle, dass diese tausendstel Sekunde, in dem eine dieser Konstanten mal ein bisschen gewackelt hat, im wörtlichen Sinn seit Menschengedenken nie gewesen ist. Denn sonst wäre dort alles ausgelöscht gewesen und uns gäbe es nicht. Seit Menschengedenken, seit es Leben gibt, nie dieses kleine Wackeln. Und wir alle fragen uns natürlich, warum. Warum haben die Naturkonstanten die richtigen Werte und warum sind die so sagenhaft konstant, dass nie ein Unfall passiert ist? Das Rätsel dieser Feinabstimmung, natürlich fragt sich jetzt jeder, was heißt hier arg genau oder arg sehr genau? Wie genau müssen sie denn wirklich sein, damit noch irgendeine Chance von biologischem Leben besteht? Und man kann da ein weites Herz haben. Es muss nicht biologisches Leben der jetzigen Form sein. Vielleicht kann man auch auf Silizium, silikonartiges Leben aufbauen. Man kann ein sehr weites Herz haben, was alles als Leben möglich sein könnte vielleicht. Und trotzdem hat man einen sehr engen Korridor für die Parameter hier. Der Physiker Paul Davies ist bekannt geworden durch eine gut nachvollziehbare Rechnung und einen anschaulichen Vergleich. Er hat gerechnet und bringt es dann in Vergleich. Diese Naturkonstanten, diese paar Zahlenwerte sind so präzise, müssen so präzise abgestimmt sein, dass irgendeine Chance für biologisches Leben da ist. So präzise abgestimmt sein wie ein Scharfschütze, der ein 1 Zentimeter großes Ziel treffen soll, also ungefähr so ein Centstück. Und wir alle fragen uns natürlich, aus welcher Entfernung? Wenn der jetzt 10 Meter oder 100 Meter entfernt ist, wird er natürlich treffen. Wenn er eine ruhige Hand ist und ist einen Kilometer weit weg, bin ich auch noch ganz entspannt. Halte ich mein Centstück hin, Daumen und Zeigefinger würden unverletzt bleiben und er trifft natürlich auch aus einem Kilometer noch das Centstück. Wenn er jetzt 10 oder 100 Kilometer weggeht, bin ich etwas beunruhigter, halte es etwas weiter weg. Aber jetzt geht er mal richtig weit weg. Also wir sind hier in Kiel. Der ist irgendwo in den Alpen. Ist auf der Zugspitze, schaut da über die Mittelgebirge und die norddeutsche Tiefebene hinweg und zielt auf Kiel. Ziel Kiel. Und drückt ab. Ja, das Voralpland wird überquert, Mitteldeutschland wird überquert, die norddeutsche Tiefebene wird überquert und in Kiel passiert mir gar nichts, weder meinem Daumen noch meinem Zeigefinger. Ganz genau das Centstück trifft er und wir merken ja, das soll ja nur ein Vergleich sein, so genau müssen Naturkonstanten abgestimmt sein, vielen Dank. Und wir fragen uns, war es noch Zufall, der neben mir sagt sicher, das kann jederzeit, die Entfernung ein paar hundert Kilometer ist nicht groß genug, das kann Zufall gewesen sein. Ich gehe noch ein bisschen weiter weg, ich gehe jetzt auf den Mond. Das ist jetzt schon deutlich weiter weg, 384.000 Kilometer, aber doch irgendwie noch anschaulich. Menschen waren schon da, manche Autos schaffen 384.000 Kilometer und jetzt bin ich auf dem Mond, halte wieder mein Centstück hin und der Schütze steht auf der Erde, die Ersten sind besorgt, ob er den Mond trifft. Aber es passiert das Faszinierende, auf dem Mond, das Geschoss fliegt eine Weile, bis es hier ankommt, auf dem Mond, er trifft ganz genau das Centstück, und ich habe schon noch weitere. Und während er das Centstück trifft Und ich schon staune, sagt er neben mir, auch das kann auch Zufall gewesen sein. Und er sagt mit erhobenem Zeigefinger, bedenken Sie, es gibt auch seltene Zufälle. Ich bedenke das und gehe bis auf die Sonne. Es ist ein bisschen warm, aber was tut mir nicht alles für die Wissenschaft? Ich bin jetzt auf der Sonne und das ist jetzt richtig weit weg. Allein das Licht läuft jetzt von der Sonne bis zur Erde 8,3 lange Minuten. Und ich sage ganz bewusst 8,3 lange Minuten, denn Licht läuft in einer einzigen Sekunde 300.000 Kilometer im Vakuum. Also nicht 300.000 Kilometer pro Stunde, wäre auch schon was. 300.000 Kilometer in einer einzigen Sekunde. Das heißt, das Licht ist in 1,3 Sekunden von der Erde bis zum Mond. Von der Erde bis zur Sonne braucht das Licht, oder von der Sonne bis zur Erde, braucht das Licht 8,3 Minuten. In jeder Sekunde von den 8,3 Minuten 300.000 Kilometer. In jeder Minute 60 mal 300.000 Kilometer. Und diese gigantische Strecke nehme ich jetzt als Zielgerade, also auf der Erde der Scharfschütze, auf der Sonne mein Sendstück, und als er wieder trifft, sagt er neben mir zum ersten Mal, vielleicht hat er gezielt. Vielleicht hat er doch gezielt. Und ich denke, Sie merken dieses Staunen. So genau, das ist ja nur ein Vergleich, wie Naturkonstanten abgestimmt sein müssen. Die Frage, was war da am Anfang los, wenn die Naturkonstanten, wie viele davon ausgehen, am Anfang einfach gewürfelt sind, woher soll man wissen, was der richtige Zahlenwert ist? Das weiß das Universum doch nicht. Am Anfang gewürfelt worden und dann eingefroren worden sind, man muss schon sagenhaft gut würfeln, aber die wirkliche Zahl, die ist verrückt. Die wirkliche Zahl ist so verrückt, dass man sagt, was ist da eigentlich los? Wie genau das abgestimmt ist? So präzise muss es sein, dass irgendeine Chance für Leben besteht, wie ein Scharfschütze, der ein 1 Zentimeter großes Ziel treffen soll, rechnet uns Paul Davies vor, am anderen Ende des beobachtbaren Universums. Das ist so eine verrückte Zahl. Jetzt ist das Licht für diese Zielgerade nicht 1,3 Sekunden unterwegs, wie Erde-Mond. Jetzt ist das Licht nicht 8,3 Minuten unterwegs, wie Erde-Sonne. Jetzt ist das Licht weit mehr als 10.000 Millionen Jahre unterwegs, länger als die Sonne noch leben wird. Weit über 10.000 Millionen Jahre, in denen das Licht in jeder Sekunde 300.000 Kilometer zurücklegt, und am anderen, am fernen Ende, ist der Scharfschütze mit seiner extrem ruhigen Hand und trifft dann am anderen Ende ein Sendstück. Wenn das Geschoss mit Lichtgeschwindigkeit fliegen würde, es wäre 10.000 Millionen Jahre unterwegs. Wenn es langsamer fliegt, entsprechend länger. Und diese Entfernung Erde-Sonne ist völlig bedeutungslos. 8,3 Minuten gegen 10.000 Millionen Jahre. Und Sie ahnen, was da für ein großes Staunen ist. Was ist da eigentlich los? Wir sehen sehenden Auges, dass wir uns in einem Universum befinden, das so verrückt genau abgestimmt ist. Wir müssen gar nicht überlegen, wie Leben denn zustande kam. Es reicht, die Physik anzuschauen, wie genau ist unser Universum getuned, dass überhaupt Leben möglich ist. Sir Fred Hoyle, der britische Astronom, der den Begriff des Urknalls geprägt hat, er hat gesagt, dass nichts seinen Atheismus so erschüttert hat wie diese Tatsache. Und er fügt hinzu, dass er überzeugt ist, dass eine Superintelligenz, wie er es nennt, mit Physik, Chemie und Biologie jongliert hat und dass nichts im Universum, was zufällig ausschaut, auch zufällig ist. Er sagt, da ist längst ein System dahinter. Wir haben es überhaupt nicht bemerkt, aber wir sind längst Mittelpunkt eines Planes, ohne überhaupt es geahnt zu haben. Und zu später Stunde merken wir, was da eigentlich los ist. Dass im Hintergrund längst Dinge ablaufen, von denen wir überhaupt nicht gerechnet haben, und dass da ein System dahinter ist, ein Plan. Die Feinabstimmung, warum? Diese verrückt genaue Feinabstimmung und unglaublicher Verdacht. Der unglaubliche Verdacht, ist das Universum etwa im Ernst von jemandem bis ins kleinste Detail so inszeniert und konstruiert war, nur mit einem Sinn, damit wir leben können. Wenn das stimmt, ein ganzes Universum extra für uns, wir sagen spontan, das hätte es doch nicht gebraucht. Wir kleinen Menschen, und da ist ein ganzes Universum für uns gebaut worden, wenn das stimmt, ein ganz verrückter Gedanke. Damit hätte man nicht gerechnet. Das Riesenuniversum, wir sind ja eher gewohnt, kleiner zu werden. Am Anfang war der Mensch noch die Krone der Schöpfung, der Mittelpunkt des Universums, und sogar die Sonne hat sich damals noch um uns gedreht. Und dann sind wir häppchenweise kleiner geworden. Wir mussten erkennen, nein, es ist gar nicht die Sonne, die sich freundlicherweise um unsere große Erde dreht. Nein, es ist umgekehrt. Eine ziemlich kleine Erde dreht sich um eine ziemlich große Sonne. Ich hatte ja schon die Zahl genannt, 1 Million Erdkugeln würden in die Sonne reinpassen. Also die Erde ist eine ziemlich kleine Veranstaltung in unserem Sonnensystem, ob die Sonne überhaupt so genau weiß, dass es uns gibt. Ja, als wir das erkannt haben, sind wir anschließend noch kleiner geworden. Wir mussten erkennen, nein, auch unsere riesengroße Sonne ist ein völlig bedeutungsloses Pünktchen in unserer gigantischen Milchstraße mit den Abermilliarden von Sternen und die Sonne ist nur einer davon. Und dann am Ende mussten wir, tief im 20. Jahrhundert angekommen, entdecken, dass auch unsere gigantische Milchstraße mit ihren Abermilliarden von Sternen ein völlig bedeutungsloses Pünktchen in den endlosen Weiten des Universums ist. Unsere Heimat, die Milchstraße, völlig verloren in diesen endlosen Weiten. Und dann kam Jacques Monod, der Medizinnobelpreisträger, der uns daran erinnert an unsere Winzigkeit. Der sagt, wir können eigentlich nur eine Konsequenz ziehen. Wir müssen erkennen, dass wir winzigen Existenzen verloren und verlassen im wörtlichen und im übertragenen Sinn sind in diesen endlosen Weiten des Universums. Und in seinem Buch Zufall und Notwendigkeit hat Jacques Monod diesen bekannt gewordenen Satz geprägt. Dann muss der Mensch seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen und er fährt fort, der Mensch weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Dem Universum ist es egal. Da kräht kein Hahn nach uns und wir dürfen uns gewiss sein, dass wir in diesen endlosen Weiten verloren sind und keiner hört zu. Wir können uns Freude machen, uns was antun. Musik, Hoffnungen, Leiden, Verbrechen, alles egal. Wir dürfen diese letzte Verlassenheit in den endlosen Weiten erkennen und dürfen wissen, das Universum ist eiskalt im doppelten Sinn. Dem Universum sind wir egal. Und wir müssen es zur Kenntnis nehmen, sagt uns Jacques Monod, wenn die 100 Jahre um sind, spätestens dann ist auch der Jüngste von uns ins Loch der Verlassenheit und der Sinnlosigkeit gefallen. Es war völlig bedeutungslos, dass es uns gab. Kaum dass noch ein bisschen Zeit um ist, auf kosmologischer Zeitskala, ist die ganze Menschheit verpufft in den endlosen Weiden und es wird wohl niemand gegeben haben, der je gemerkt hat, dass es uns gab. Auch niemand, der sich dafür interessiert hätte. Da ist nichts als diese endlosen Weiten und ein Stern namens Sonne und Planet und das, was drauf rumgelaufen für eine ziemlich begrenzte Zeit und dann im Loch der Sinnlosigkeit und dieser letzten Verlassenheit versunken. Und ich denke, wir alle können die Gedanken von Jacques Monod nachvollziehen. Die sind so nachvollziehbar, diese Riesenweiten und wir, die wir mit unserem kleinen Ruf ins Universum praktisch niemanden erreichen. Werden wir das nachdenken und jetzt plötzlich das. Werden wir sehen, wie wir geometrisch in der völligen Sinnlosigkeit verpuffen, völlig klein sind und da nie rauskommen, plötzlich diese ganz andere Sache. Dem Universum sind wir egal, aber möglicherweise nicht dem, der es gemacht hat. Es schaut alles gerade so aus, als ob der das Universum gebaut hat, es gerade so hingezirkelt und getüftelt hat, als ob es extra für uns ist. Wenn das stimmt, ein ganzes Universum extra für uns, dass wir bleiben klein, wie wir sind. Aber es schaut gerade so aus, als ob wir der Mittelpunkt, der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Universums sind, in einem völlig neuen Sinn. Nicht, dass unser Planet größer wird, sondern dass es so ausschaut, als ob das ganze Universum für uns gebaut ist. Natürlich können wir das nicht messen, nicht nachweisen, aber dieses Centstück am anderen Ende des Universums, das gezielt getroffen wird, diese Feinabstimmung der Naturkonstanten, ich habe nur von den Naturkonstanten geredet, es gibt genug anderes, wo auch noch genau abgestimmt ist, das macht doch sehr viele Leute ganz fragend, was ist da eigentlich los? Ist es möglicherweise so, dass wir in den endlosen Weiden gar nicht verlassen sind, sondern Mittelpunkt eines Planes? Sind wir vielleicht nicht verlassen im Universum, sondern geborgen in Gottes Hand? Kann das sein? Ganz neugieriges Fragen. Das Universum ist offensichtlich eine abgekartete Sache. Ich zitiere hier nochmal Sir Fred Hoyle, den britischen Astronom, dessen Atheismus so erschüttert wurde. Der sagt, da ist längst ein Plan dahinter. Noch deutlicher wird Stephen Hawking, der Mann im Rollstuhl, ich denke allen von Ihnen bekannt, der wahrscheinlich bekannteste zeitgenössische Physiker, der diese Theorien zum Universum macht und der so atheistisch begann. Und er ist fasziniert von dieser Feinabstimmung. Er schreibt über das, was ich heute sage, noch einiges mehr, was da abgestimmt sein muss. Und er schreibt in einem seiner Bücher, es wäre schwierig zu erklären, warum das Universum gerade so begonnen haben sollte, mit all dieser Feinabstimmung. Und er fügt hinzu, wenn es nicht ein Akt Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte. Es wäre schwierig zu erklären, warum das Universum gerade so begonnen haben sollte, wenn es nicht ein Akt Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte, sagt Stephen Hawking, der Atheist. Ich denke, Sie merken, wie da Gedanken im Umbruch sind, wie plötzlich ein großes Fragen auftaucht und eine große Neugierde. Und was Stephen Hawking in seinem letzten Lebensabschnitt umtreibt, es scheint diese Frage zu sein. Ist wer dahinter? Wer ist da dahinter? Was ist da eigentlich los? Eine ganz gespannte Frage. Wer oberflächlich Physik treibt, der kann an Gott glauben. Wer sie zu Ende denkt, der muss an Gott glauben. Ein bekanntes Zitat nicht jetzt von den großen Dreien der modernen Physik, sondern von dem großen Vater der klassischen Physik, Isaac Newton, der Mann, von dem ja nicht nur das Gravitationsgesetz stammt, die Spektralzerlegung des Lichtes, Einführung des Kraftbegriffes, auch unser ganzes heutiges physikalisches Denken ist bis heute ganz maßgeblich von Newton geprägt. Und für ihn persönlich war es klar, ich kann guter Physiker sein, ohne nach Gott zu fragen. Wer oberflächlich Physik treibt, der kann an Gott glauben. Wer es zu Ende denkt, der muss an Gott glauben. Das war Newtons persönliche Überzeugung. Ich sehe dann überdeutlich die Spuren. Ganz ähnlich wie Heisenberg. Der erste Trunk macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Das Woher, die Frage nach dem Woher drängt sich schon auf, wenn man die Ordnung in der Natur sieht, und wir wollen so einen kleinen Spaziergang ins Kleine und anschließend ins Große machen und wollen mit was ganz Banalem beginnen. Atome und Moleküle, die Welt des Allerkleinsten, anhand von einem Schluck Wasser. Was ganz Alltägliches. Ein Schluck Wasser, ungefähr 18 Gramm, enthalten 6 mal 10 hoch 23 Moleküle, eine 6 mit 23 Nullen, die Chemiker nennen es ein Mol, und irgendwie ist die Zahl unanschaulich. Viel. Ich werde erst mal so viel Wasser direkt verzehren. Ja, das waren ziemlich genau 18 Gramm Wasser, die ich jetzt verschluckt habe. Diese Zahl von Molekülen. Jetzt wollen wir mal versuchen, die uns anschaulich zu machen. Es sind ziemlich viele, aber wir wollen sie mal vor uns ausbreiten im wörtlichen Sinn. Wir bauen eine Autobahn von der Erde bis zum Mond. Die 384.000 Kilometer sind uns ja schon vertraut. Und wir bekleben jetzt diese Autobahn von der Erde bis zum Mond mit Millimeterpapier, das heißt auf jeden Quadratzentimeter 100 kleine Kästchen, Quadratmillimeterkästchen. Und in jedes Quadratmillimeterkästchen legen wir jetzt ein Molekül aus einem Schluck Wasser und fragen uns, wie breit muss die Autobahn werden, um alle Moleküle aufzunehmen. Einmal Erde-Mond lang, mit Millimeterpapier belegt, und die Breite sagt uns der Taschenrechner. Er sagt uns, sie müsste 1,5 Millionen Kilometer breit werden. Ist jetzt eine merkwürdige Autobahn geworden. Die ist jetzt viermal so breit wie lang. Einmal Erde-Mond lang, viermal Erde-Mond breit, mit Millimeterpapier belegt und auf jeden Quadratmillimeter ein Molekül aus einem Schluck Wasser. Wir sehen es anschaulich im wörtlichen Sinne ausgebreitet vor unseren Gedanken, ein Schluck Wasser. Wir beauftragen sofort einen Qualitätssicherungsingenieur, der jedes einzelne Molekül auf Herz und Nieren, Orbitale und Elektronen, Elementarladung, Plancksches Wirkungsquantum, Unschärferelation überprüft und natürlich auch den Atomkern. Der kommt nach seiner Überlebensaufgabe zurück, sagt, die gute Nachricht, sind alle in Ordnung. H2O ist H2O, die schlechte Nachricht, meine Aufgabe war überflüssig. Es ist eine Präzision in einer ungeheuren Qualität da, da geht nichts schief. Die funktionieren alle 1:1, H2O ist H2O, und da ist kein H2O, bei dem irgendein Orbital verbogen, irgendein Naturgesetz nicht erfüllt, irgendein Elektron falsch geladen ist. Die Naturgesetze sind durchgesetzt bis in die kleinsten Welten in einer Zuverlässigkeit, die faszinierend ist. Und zur Zahl der Moleküle, wir können auch statt sie auszubreiten, sie einatmen. Caesars letzter Atemzug, das ist eine bekannte Geschichte, so wird sie meistens genannt. Caesar ist ja irgendwann mal ermordet worden, hat diesen historisch bedeutsamen letzten Atemzug getan und ist schon eine Weile her. Das heißt, gehen wir mal davon aus, und vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, Caesar atmet aus, In der Zwischenzeit hat sich dieser eine letzte Atemzug vom Cäsar gleichmäßig in der gesamten Erdatmosphäre gemischt. Und jetzt können wir uns überlegen, wenn wir irgendwo auf der Erde einatmen, egal ob wir jetzt in London, Sydney oder New York aus dem Flieger steigen oder ob wir hier in Kiel sitzen. Wenn wir irgendwie mal einatmen, wie einen Atemzug Erdatmosphäre, wie viele Moleküle aus Cäsars letzten Atemzug haben wir dann in unserer Lunge? Und die Zahl ist, je nachdem wie tief man atmet, mindestens eines. Wie unhygienisch, sagen die Ersten schon ganz besorgt. Aber es sind ja nur Moleküle. Und im statistischen Mittel natürlich mindestens eins. Aber wir erinnern uns, nach allem, was wir wissen, hat Cäsar in seinem Leben noch öfter geatmet. Das heißt, wir haben momentan in unserer Lunge ungefähr so viele Moleküle, die vorher schon mal in Cäsars Lunge gewesen sind, wie Cäsar in seinem Leben Atemzüge getan hat. Natürlich gab es da außer Cäsar noch andere Leute, die vor langer Zeit gelebt haben. Alexander der Große, Kaiser Augustus, ein römischer Sklave. Von all denen wimmelt es nur so in unserer Lunge. Moleküle, die schon mal in der Lunge dieses römischen Sklaven waren und jetzt in unserer sind. Alle Secondhand. Mit einem Atemzug kann man die ganze Erdatmosphäre kontaminieren. Ich denke, Sie merken, wie klein diese kleinen Welten der Atome und Moleküle sind, wie zahlreich die sind und doch wie alltäglich. Wir benutzen alltäglich diese kleine Welt, die so zuverlässig funktioniert, und dann spülen wir das Wasser im wörtlichen Sinne weg, ohne ihm ehrfürchtig hinterherzuschauen, wie viele kleine Wunderwerke wir da gerade weggespült haben. Es ist eine kleine Welt, die funktioniert, ohne dass wir sie sehr beachten. Das hier ist mal kein Erbsenteller vom Mittagessen, sondern diese Erbsen, die Sie sehen, das sind Atome. Und zwar nicht Computersimulationen, sondern echte. Dann nimmt man eine feine Spitze, wie beim Plattenspieler damals, nur noch feiner. Die Spitze ist so fein, dass am Ende der Spitze, man treibt das Prinzip der feinen Spitze auf die Spitze. Man nimmt eine Spitze, an deren Spitze nur noch ein Atom ist. Und dann fühlt man, mechanisch oder elektrisch, beides geht, hat für Binnig und Rohrer den Nobelpreis eingebracht, weil man fasziniert war, dass das geht. Mittlerweile ist es eine Routinetechnik. Wir machen es ständig und andere auch. Mit einer Atomspitze tastet man Atome ab. Dann kriegt man, wie man von den Mittelgebirgen, ein Relief hat. Zu jedem Ort gibt es die zugehörige Höhe, so bei den Atomen auch. Hell ist hoch, die Täler sind dunkel und jeder Berg, den Sie sehen, ist ein Atom, direkt abgetastet. Die Oberfläche von einem Bleistiftstrich Graphit, atomare Position für atomare Position, die Sie direkt als Bild sehen, und hier Atome in der Abendsonne. Jedes Atom in Hügelchen, alle gleich groß, die Farbe ist natürlich willkürlich, aber das Relief ist echt. Diese drei stecken ihr Näschen weiter raus als die anderen. Was haben wir da gemacht? Wir haben an eine metallische atomare Spitze ein kleinen elektrischen Puls gesetzt und haben da drei Atome hochgeklappt. Das ist bis heute das kleinste bei Raumtemperatur schaltbare Datenbit. Laufwerke kann man noch keine bauen. Würde man es bauen können, würde es technisch umsetzen, dann können wir auf der Oberfläche einer Telefonkarte 10 Jahre Farbvideo speichern. Wohlgemerkt, auf der obersten Atomlage einer Telefonkarte werden die 10 Jahre Farbvideo gespeichert, so klein sind Atome. Aber während ich so mühsam darüber rede, wie klein Atome sind, möchte ich im nächsten Schritt doch sagen, wie groß Atome sind. Sie sind arg klein verglichen mit unserer Alltagswelt, aber sie sind arg groß verglichen mit dem kleinen Kern, der in der Mitte ist. Wir alle wissen und haben es in der Schule gelernt, dass jedes Atom aus Kern und Hülle besteht. Der Kern hat fast die ganze Masse, die Hülle fast das ganze Volumen. Aber wenn man die Zahlen anschaut, ist es doch ganz interessant. Wenn jemand hier sitzt und 75 Kilogramm auf die Waage bringt, das liegt praktisch ausschließlich an den Atomkernen. 75 Kilogramm Atomkerne, den Rest von sich können Sie zum Briefporto versenden, 20 Gramm ungefähr. 75 Kilogramm Atomkerne, 20 Gramm der Rest von Ihnen, und der Rest von Ihnen ist fast das gesamte Volumen. Das heißt, wir sind aufgespannt von Elektronen, paar elektromagnetische Felder, mehr haben wir in der Hülle nicht und es spannt das Volumen auf. Wir machen mal eine kleine Gedankenreise, wir werden immer kleiner, bis wir im Inneren von Edelstahl oder Beton rumlaufen. Ist ja fast leer. Was so massiv ausschaut, ist im Grunde fast leerer Raum. Wir werden gedanklich immer kleiner und laufen im Innern von Edelstahl rum. Endlich haben wir so eine Kastanie. Die Größenordnung ist nämlich, wenn wir den Atomkern aufblasen, auf die Größe einer Kastanie. Dann hat das Atom als Ganzes einen Durchmesser von 2 Kilometern. Jetzt gehen wir in diese kleine Welt. Wir werden kleiner als die Atome, laufen im Edelstahl rum und finden endlich unsere Kastanie, einen Eisenatomkern. Ganz einsam im Raum. Wir suchen gleich den nächsten Atomkern. Ganz einfach von dieser Kastanie aus 2 Kilometer in exakt die richtige Richtung gehen. Dann finden wir nach 2 Kilometern die nächste Kastanie. Wird man die Richtung etwas verpassen, knapp daneben, dann laufen wir hunderte von Kilometern ins Leere und finden gar nichts. Wir staunen, wie die Kastanie so im Raum steht, wie eine Eins. Wir schieben sie zur Seite, das gelingt uns mühsam und sie federt sofort wieder zurück. Wir fragen, warum sind sie eigentlich hier? Dann sagt uns der Atomkern, naja, oben, unten, vorne, hin, rechts, links, in 2 Kilometer Abstand sind die anderen, deshalb muss ich hier sein. Und wir fragen erstaunt, ja, aber da ist doch fast nichts bei Elektronen, bei elektromagnetischen Feldern. Ja, sagt der Atomkern, das ist eine spannende Geschichte. Und Max Planck, der es entdeckt hat, diese Quantenmechanik, der konnte es kaum glauben, diese bizarren Regeln, nach denen wir uns verhalten müssen. Max Planck hat sich geäußert, er hofft, dass seine Quantentheorie möglichst bald gegen was Plausibleres ersetzt wird. Am Ende hat Planck, erfahren wir, nie eine plausiblere Theorie gekriegt, sondern den Nobelpreis. Es ist so, dass die kleine Welt der Atomenmoleküle nach bizarren Regeln folgt, so merkwürdig, dass wir es uns nie ausgedacht haben. Und nur deshalb sind wir da. Das, was wir anfassen, diese Edelstahlgriffe an den Stühlen zum Beispiel oder der Betonfußboden, alles so massiv, aber in Wirklichkeit endlose Weiten von fast leerem Raum und die negativen Elektronen würden strahlend in den positiven Atomkern stürzen. Alles würde in sich kollabieren, wenn ich nur die Quantenmechanik rausziehe. Diese bizarren Regeln, die keiner von uns gemacht hat und die selbst der Planck nicht mochte. Seine Lebensleistung war, anzunehmen, was er nicht mochte. Diese Regeln, wenn man rauszieht, es stürzt alles in sich zusammen, die Elektronen in den Kern und die ganze Menschheit hätte einen Fingerhut Platz. Leben wäre nimmer möglich. Wir merken, alles wird entfaltet im wörtlichen Sinn und aufgespannt, im Grunde nicht von massiver Natur, sondern von Spielregeln, die gesetzt sind. Würde man diese Spielregeln nicht setzen, dann wäre unsere ganze Welt anders. Das Universum wäre nach wie vor glücklich, wir wären nicht mehr da. Geht es eigentlich noch kleiner? Schon. Geheimnisvolle Geisterteilchen hat mir jemand die Neutrinos genannt und das ist in der Tat eine spannende Sache. Wenn wir hier sitzen, werden wir durchsiebt und durchlöchert, ohne es richtig zu merken, gehen da die Neutrinos, bohren sich durch unsere Schädeldecke, gehen quer durchs Gehirn, durch Wirbelsäule, Magen, Fußsohle und den Betonfußboden. Sie gehen dann durch den Erdmantel und das Erdinnere, kommen auf der anderen Seite wieder raus, also tatsächlich hier in Kiel rein, durch den Erdmittelpunkt durch, auf der anderen Seite wieder raus, fast alle. Von 10 Milliarden Neutrinos bleibt gerade mal eins auf der Erde hängen. Die gehen durch, als ob es die Erde nicht gäbe und sie ahnen, was es für eine fiese Lei war, die zu messen. Man hat postuliert, dass es sie geben sollte und dann hält man seine Messapparatur hin und statt nachweisbar zu sein, gehen die alle einfach durch. Bis auf wenige, und die wenigen waren es halt, die dann den Nobelpreis gebracht haben, dann hat man doch welche gehabt, die hängen geblieben sind, aber ganz wenige. Brauchen wir eigentlich Neutrinos zum Leben? Natürlich nicht, wir leben alle glücklich ohne Neutrinos. Aber die Kernprozesse, nach denen die Elemente synthetisiert worden sind, aus denen wir bestehen, da spielen die Neutrinos eine ganz wesentliche Rolle. Also am Ende, wir würden nicht hier sitzen ohne die Neutrinos. Ja, nachdem wir so klein geworden sind, gehen wir wieder zu großen Welten, die mit den kleinen eng zusammenhängen. Die großen Welten werden aufgebaut durch die kleinen Teilchen. Ein ganzes Universum wird aufgebaut durch kleine Teilchen und diese 4 fundamentalen Wechselwirkungen. Und wir schauen von unserer kleinen Plattform Erde fasziniert ins Universum, einen Streifzug bis an die Grenzen des Universums, beginnend dort, wo wir zu Hause sind. Die Erde mit ihrem Mond, der blaue Planet. Auch da schon ganz interessant, während wir hier sitzen, übrigens keiner von uns angeschnallt. Rasen wir auf einem Raumschiff, das Erde heißt, mit 107.000 Kilometer pro Stunde durchs All auf unsere Bahn um die Sonne. Wir müssen uns nicht unbedingt anschnallen, es gibt ein riesen Staubsaugersystem und wir sind in nicht absoluter, aber doch stark erhöhter Sicherheit, während wir die 107.000 Kilometer pro Stunde als Reisegeschwindigkeit haben. Schauen raus zu den anderen Planeten, dem Mars mit seiner Oberfläche nur 10% Erdmasse. Der Merkur, die Oberfläche viel zernarbter. Und der Jupiter, unser Staubsauger. Planet, der so groß ist, dass die Erdkugel 1000 Mal in den Jupiter passen würde. Und der Jupiter dann noch 1000 Mal in die Sonne. Ein Planet, der mehr Masse hat als alle anderen Planeten zusammen und der wohl viele von den Gesteinsbrocken, bevor sie unserer Erde gefährlich werden, auf sich saugt, aufgrund der großen Gravitation. Ja, und im Zentrum die Sonne, 8,3 Lichtminuten von uns entfernt. Das heißt, wir sehen die Sonne nie so, wie die Sonne ist. Wir sehen die Sonne immer nur so, wie sie vor 8,3 Minuten war. So lange braucht das Licht zu uns zu kommen. Den Mond sehen wir noch fast in Echtzeit. Wir sehen den Mond so, wie er vor 1,3 Sekunden war. Die Sonne sehen wir nie in Echtzeit, die sehen wir immer nur in der Vergangenheit. So wie sie vor 8,3 Minuten war. Wenn vor 5 Minuten die Sonne explodiert wäre, wir würden momentan exakt null, gar nichts bemerken. Wir würden, obwohl vor 5 Minuten die Sonne explodiert ist, das schnellste Signal ist noch unterwegs, würden noch weitere 3,3 Minuten im Vortrag lauschen, dann würden wir natürlich einiges bemerken, aber vorher gar nichts. 8,3 Minuten, jede Sekunde 300.000 Kilometer, das sind diese riesigen Entfernungen zur Sonne. Und wenn man die Sonne selber sich anschaut, das ist jetzt mal ein Foto, wie wir es normalerweise nicht haben. Alles Sichtbare und nahe Ultraviolett ist ausgeblendet und in Falschfarbendarstellung das tiefe Ultraviolett angezeigt. Wir sehen Sonneneruptionen, Sonnenflecken, vielen Dank, die man da in dieser Darstellung erkennen. Ein sehr aktiver Kernfusionsreaktor und die Wärme, die im Inneren durch Kernfusion erzeugt wird, braucht dann eine Weile, bis sie nach außen kommt, wie in einem großen Kachelofen. Die Weile, bis die Wärme nach außen kommt, ist ungefähr 1 Million Jahre. Das heißt, die Wärme, die heute erzeugt wird im Inneren der Sonne, kurz mal 1 Million Jahre warten, dann in den Liegestuhl legen und diese Wärme genießen. So lange dauert, so groß ist die Sonne, bis die Wärmeenergie an die Oberfläche kommt. Ja, so groß die Sonne ist, sie ist nicht der einzige Stern und nicht der Mittelpunkt des Universums. Unsere Milchstraße ist es, die unsere kosmische Heimat bildet. Und das ist jetzt mal eine Fotomontage. Die Milchstraße als Spiralgalaxie von der Seite gesehen, diese Scheibe. Und da ist es jetzt schon so, 400 Millionen Sterne. 400 Millionen Sterne sind gerade mal eine Tausendstel Milchstraße. So ein kleines Eckchen. 400.000 Millionen, also 400 Milliarden Sterne, das ist so ungefähr die geschätzte Zahl an Sternen, die wir in der Milchstraße haben. Und wenn ein Außergalaktischer käme, der hätte kaum eine Chance, die Sonne zu finden. Die ist halt so klein unter so arg vielen Sternen. Wie lange braucht eigentlich das Licht, die Milchstraße zu durchqueren? Das ist eine spannende Frage. Geh auf der einen Seite in die Milchstraße rein, geh dann mit 300.000 Kilometern in jeder Sekunde durch die Milchstraße durch und wenn das Licht Glück hat, trifft es nirgends auf. Der größte Teil der Milchstraße ist ja auch leerer Raum, kommt auf der anderen Seite wieder raus. Die Durchquerung dauert jetzt 100.000 Jahre. 100.000 Jahre, jede Sekunde 300.000 Kilometer, 60 Sekunden, 60 mal 300.000 Kilometer und kaum, dass die 100.000 Jahre um sind, ist das Licht auf der anderen Seite schon wieder draußen. Ich sage es schmunzelnd, denn für unser Universum als Ganzes sind diese 100.000 Jahre schon eine 100.000 Lichtjahre, also 100.000 Jahre braucht das Licht für diese Strecke, schon eine arg, arg kleine Entfernung. Wir stellen am Ende fest, und ich hatte es ja schon gesagt, man hat bis tief ins 20. Jahrhundert gebraucht, bis man das entdeckt hat. Nein, die Milchstraße ist nicht das Universum. Die Milchstraße ist genauso ein verlassenes Pünktchen im Universum, wie unsere Sonne ein verlassenes Pünktchen der Milchstraße sind. Es gibt nochmal ungefähr genauso viele Galaxien im Universum, wie es Sterne in der Milchstraße gibt. Eine Zahl, die wir leicht mit heimnehmen können. Also weit über 100 Milliarden Sterne in der Milchstraße. Die Sonne ist nur einer davon. Und jetzt nochmal, weit über 100 Milliarden Galaxien im Universum und die Milchstraße ist nur eine davon. 100 Milliarden mal 100 Milliarden, eine Zahl mit mindestens 22 Nullen ist die Zahl der geschätzten Sterne im Universum. Manche schätzen es noch einen Faktor 10 bis 100 größer. Und wir schauen fasziniert raus, erkennen im Chakmonoschen Sinne, wie klein unsere Welt ist und wie verloren in diesen endlosen Weiten. Aber wir können, wie es mal jemand gesagt hat, auf die Erde ein Fähnchen tun, Aussichtspunkt. Wir sehen von einem ziemlich bedeutungslosen Planeten ziemlich viel vom Universum, gucken da raus und sehen wunderschöne Welten, kometarischer Nebel, CG4, hier eine Galaxie und im Hintergrund, wie wenn es schneit, alles voller Pünktchen. Die meisten dieser Pünktchen sind wohl selber Galaxien, die in den riesigen Weiten zu kleinen Pünktchen verschmelzen. Dass diese Galaxie so viel größer ist als die anderen Pünktchen, das liegt halt daran, dass sie näher dran ist. Wenn wir in die kleinen Pünktchen reinzoomen, werden die meisten von ihnen auch wieder Galaxien mit so nicht untypischerweise 100 Milliarden Sternen. Woher haben wir die schönen Bilder? Alle, die ich heute zeige, kommen von dem Hubble-Teleskop, das von NASA und ESA gemeinsam betrieben wird. Einem 13,1 Meter langen und gut 4 Meter breiten Stück Technik, das die Erde umkreist, das wir in einen großen Hörsaal stellen konnten. Und von der Größe her gar nicht so groß, aber von dem die Menschheit einen ganz wesentlichen Teil dieser faszinierenden Bilder aus den Tiefen des Universums hat. Alle Bilder, die ich heute zeige, kommen von dem Sombrero-Galaxie zum Beispiel. Designer leuchten ganz groß. Der Name ist Programm Sombrero, dieser riesengroße Ring. Und in der Mitte des Leuchten, als ob das mit Milchglas ausgestattet ist. Aber es ist kein Milchglas, es ist eine Designerleuchten ganz groß. Dieses milchige Leuchten, das sind Milliarden von sehr alten Sonnen, die der Sombrero-Galaxie dieses spezielle Erscheinungsbild geben. Wie viele Galaxien können wir uns eigentlich mit heutiger Technik anschauen? Ohne dass wir ein neues Teleskop entwickeln müssten, könnten wir wahrscheinlich, so schätzt man, 50 Milliarden Galaxien uns anschauen. Tun wir nicht. Warum eigentlich? Ist ja noch interessant. Naja, es fehlen uns die 50 Milliarden Nachwuchswissenschaftler, die ihre 50 Milliarden Doktorarbeiten machen. Jeder mit seinen ganz privaten 100 Milliarden Sternen, wo er sagen kann, keine wissenschaftliche Konkurrenz, das sind meine. Die habe ich bekommen für meine Doktorarbeit, meine 100 Milliarden Sterne. Aber wie gesagt, uns fehlen die 50 Milliarden Doktoranden, wo wir noch nicht mal 50 Milliarden Menschen haben. Es ist einfach zu viel anzuschauen. Vor den Augen unserer Teleskope läuft Faszinierendes ab und keiner schaut hin. Es ist so ein Überangebot, was da angeboten wird, dass wir nur exemplarisch hier und da mal hinschauen können. Und das ist eben auch schon interessant. Einige tausend Galaxien von den 50 Milliarden hat sich die Menschheit als Ganzes überhaupt nur näher angeschaut. Der Rest bleibt noch zu entdecken. Es bleibt ganz vieles zu entdecken. Das Universum ist im Wesentlichen unbekanntes Land, weil wir keine Zeit haben hinzuschauen. Einige wenige schauen wir uns heute an, die Spiralgalaxie NGC 2997, da sind schon nur noch Buchstabennummernkombinationen übrig. Aber was man hier sieht, ist so ähnlich wie unsere Milchstraße, wenn wir auf unsere Milchstraße von oben drauf schauen würden. Können wir nicht, denn wir sind drin. Aber wenn wir von außen drauf schauen würden, wird es so ähnlich ausschauen und in einem der Spiralarme einer von 400 Milliarden Sternen wäre dann unsere Sonne. Eine Galaxie von der Seite gesehen und im Hintergrund wieder diese vielen Pünktchen, als ob es schneit, Galaxien über Galaxien, wo man hinschaut. Gebilde von ästhetischer Schönheit, Pferdekopfnebel, wunderschöne Bilder, aber es ist eben nicht Artist's View, so stellt sich der Künstler das Universum vor, sondern es sind reale Bilder aus einer realen, einer sehr großen Welt. Und während wir hier sitzen, werden neue Sterne geboren und wir schauen live zu, nicht ganz live, natürlich versetzt um die Laufzeit des Lichtes von dort nach hier. Das kann jetzt schon mal nicht 8,3 Minuten wie von der Sonne sein, sondern es können einige Millionen, manchmal einige Milliarden Jahre sein. Sabers-Galaxie im Bereich Geburtsstätte, Millionen junger Sterne und diese kleinen Pünktchen, wer vorne sitzt und gute Augen hat, sieht vielleicht neben den größeren Pünktchen auch die ganz kleinen, die auf dem Projektor nur noch 1 bis 4 Pixel sind. Diese kleinen Pünktchen enthalten bis zu 1 Million junger Sterne. Wir sind in der Welt in relativ groß angelangt und schauen zu, werden momentan aus diesen Wolken heraus Sterne geboren werden. Die Sterne beleuchten dann beleuchten und hinterleuchten ihre eigenen Geburtswolken von innen. Es gibt dieses wunderschöne Licht. Die Entfernung von der Erde 12 Millionen Lichtjahre in diesem Fall. Das heißt, wir sehen nicht, wie es heute ist. Wenn wir sehen wollen, wie es heute ist, kurz mal 12 Millionen Jahre warten, dann ist das Licht auch schon bei uns. Das liegt daran, dass es eben nicht weit weg ist. 12 Milliarden Jahre, 1000-mal so lange, das gibt's auch. M16 Säulen aus Gas und Staub, wahrscheinlich eines der faszinierendsten Bilder, die Hubble je zur Erde gefunkt hat. Diese riesigen Säulen, in denen wieder junge Sterne leuchten, in diesen Säulen geboren, in diesen Staubwolken und beleuchten das Ganze von innen. Wenn man in diesen Bereich reinzoomt, es schaut schon fast aus, so ein bisschen nach Science Fiction, aber sind wirkliche Bilder aus der wirklichen Welt. Starburst Clouds. Nochmal ein Bild auf unsere Nachbargalaxie, den Andromeda-Nebel, das entfernteste Objekt, das wir mit bloßem Auge noch sehen können. Und dabei bahnt sich Ungemach an. Momentan rasen wir, die Milchstraße und unser Unfallgegner, der Andromeda-Nebel, ungebremst durch Gravitation angezogen, immer schneller werdend ineinander. Und es wird diesen riesen Crash der Galaxien geben. Jemand hat mal gesagt, die Milchstraße, so alt sie auch ist, die spannendste Zeit hat sie noch vor sich, diesen Crash der Galaxien, wo aus Milchstraße und Andromeda eine gemeinsame Galaxie entsteht und wo es diesen riesen Zusammenstoß gibt. Mit 500.000 Kilometer pro Stunde rasen wir momentan ineinander, immer schneller werdend, können trotzdem noch ruhig schlafen gehen. Es sind noch 2 bis 3 Milliarden Jahre hin, dann geht's los. Wir werden es nicht mehr erleben, unsere Sonne schon. Und wenn wir das alles anschauen, entdecken wir, das ist nicht alles. Alles, was wir beobachten, ist nicht alles. Es ist noch irgendwas mitten unter uns, von dem wir nicht wissen, was es ist. Dunkle Materie und dunkle Energie. Dunkel nicht im Sinne, das leuchtet nicht, das auch, sondern vor allem im Sinne von erkenntnismäßig dunkel. Dunkle Materie und dunkle Energie, eins der ganz großen Rätsel der modernen Physik. Wir haben so viele Sterne, diese 1 mit mindestens 22 Nullen, aber alles, was wir heute beredet haben, war nur ein Teil. Das für uns sichtbare Universum umfasst nur so und so viel Prozent der Masse. Der Rest entfällt auf dunkle Materie und dunkle Energie. Und seit einigen Jahren wissen wir, wie viel Prozent so und so viel Prozent sind. Hinter den Fragezeichen bei den Prozent wissen wir mittlerweile, steht 4 bis 5. Ungefähr 4 bis 5%. Nicht, dass wir uns missverstehen. Das ist nicht das, was uns noch auf die 100% fehlt. Das ist umgekehrt. Das ist unsere uns vertraute Welt und der Rest fehlt uns noch auf die 100%. Wir dürfen gespannt und neugierig sein, was da noch alles auf uns zukommt. Der Kollege Professor Wolfgang Hillebrand vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching hat zu dem Thema in Karlsruhe einen Kolloquiumsvortrag gehalten. Er hat seinen ganzen Vortrag mit einem Satz zusammengefasst. Er hat gesagt, wir wissen sehr viel über die 4%. Über die 96% wissen wir fast nichts. Es bleibt eine spannende Welt. Aber die 4 bis 5% sind auch schon ganz interessant, sie anzuschauen. Nochmal ein Blick innerhalb dieser knapp 5%. Bild von Hubble. Eins der beiden tiefsten Blicke ins Universum, die die Menschheit je getan hat. Jetzt befinden wir uns in diesen weit mehr als 10.000 Millionen Lichtjahre Entfernung. Diese Entfernung, wo ich vorher mein Centstück hinhalten musste, als Vergleich, wie genau die Naturkonstanten abgestimmt sind. Diese Entfernung, wo das Licht mit seiner 300.000 Kilometer pro Sekunde Geschwindigkeit mehr als 10.000 Millionen Jahre läuft von dort nach hier. Und jetzt macht das Hubble-Teleskop aus diesen riesen Entfernungen ein Foto. Sie ahnen, dass es nicht ganz trivial ist. Wenn Sie etwas fotografieren wollen, darf zwischen dem Fotografen und dem Objekt nichts stehen. Das heißt, zwischen uns und diesen fernen Galaxien über mehr als 10.000 Millionen Lichtjahre darf kein einziges Hindernis sein. Man hat so ein Schlüsselloch gefunden und dann nochmal eins und hat diese Blicke in die riesige Entfernung. Faszinierend. Junge Galaxien, die wir hier sehen, viele davon, die heute ihr Licht uns spenden, sind längst nicht mehr am Leben, die Sterne, die dieses Licht erzeugt haben. Und wenn wir sehen wollen, wie es heute ausschaut, in die richtige Richtung blicken, über 10.000 Millionen Jahre warten, die Sonne ist mittlerweile längst abgebrannt, wir müssen unseren Platz wechseln, dann kommt das Licht schließlich an, während das Licht ankommt, sind die Sterne weg. Viele davon, die es ausgesandt haben. So groß sind die Entfernungen, trotzdem über diese Riesenentfernungen, das Faszinierende, dort funktionieren ganz genau die gleichen Naturgesetze wie bei uns. Die Größe des Universums, und da schließt sich der Kreis, wir sehen alle die Schatten des einen an der Wand, wir sehen diese übergroßen Spuren, die Größe des Universums, wir schauen in diese riesigen Weiten rein und die Frage nach seinem Schöpfer. Wenn das Universum so groß ist, wie groß mag der sein, der das Universum gemacht hat? wenn das Universum in seinen Fernen so unerreichbar ist, wie unerreichbar mag der sein, der es gemacht hat? Wir alle lesen vielleicht mit ganz neuen Augen diesen Satz, der schon seit knapp 2000 Jahren in der Bibel steht, über den Schöpfer. Aber vor dem Bild der Sterne wird es noch deutlicher. Der Schöpfer, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem Licht wohnt, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Dieses andächtige Staunen des kleinen Geschöpfes vor dem großen Universum und noch viel mehr vor dem, der es gemacht hat. Und doch diese eine Frage, ja, wenn das so ist, bleibe ich dann doch, wie Jacques Monod, letzten Endes einsam. Ich ahne den, der es gemacht hat, aber ich treffe ihn nie. Ich stelle Einsteins Frage, was hat er sich gedacht, aber die Frage bleibt ohne Antwort. Diese entscheidende Frage, selbst wenn man sagt, Religion sei der Weg des Menschen zu Gott, wir dürfen uns die Frage stellen, wie soll das zugehen? Wie sollen wir aus unseren Bordmitteln Gott finden? Ist es nicht so eine Aufgabe wie in dieser so symbolträchtigen Geschichte von dem Turmbau zu Babel, wo Menschen kleine Bausteine aufeinandertürmen zu einem Turm, der am Ende in den Himmel reichen soll, vielleicht zu Gott? Sie haben zu kurz gegriffen und zu kurz geplant. Der Turm hat nie zu Gott gereicht und unserer wohl auch nicht. Ich denke, ein Stück weit bleibt's wie bei Jacques Monod. Wir suchen den Weg zu Gott, aber wir werden nie in Gottes Welt vordringen können, wir, die wir nicht mal bis zum Ende des Universums kommen. Wir stellen uns die Frage, vielleicht mehr als Jacques Monod ahnen wir, dass da einer hinter allem ist. Wir sehen die übergroßen Schatten des einen an der Wand, aber wir werden mit unseren kleinen Mitteln Gott nie begegnen. Ich möchte mal einen ganz zu kurz greifenden Vergleich bringen, aber trotzdem. Wenn wir heute unseren Ruf zu Gott mit Lichtgeschwindigkeit ins All senden, nach einer Sekunde ist er 300.000 Kilometer weit, nach 100 Jahren ist auch der Jüngste von uns nicht mehr am Leben, aber nach 100 Jahren ist unser Signal mit der höchsten möglichen Geschwindigkeit ins All gesandt. Nach 100 Jahren ist es in unserer winzigen Milchstraße noch fast exakt an der Stelle, wo wir es abgesandt haben. Um ganz genau zu sein, in den 100 Jahren unseres Lebens ist es in unserer winzigen Milchstraße um ein Tausendstel Milchstraße weitergekommen. Das war's. Das ist unsere Reichweite, ein Tausendstel Milchstraße. Weitere 1000 Menschenleben später wird unser Signal heute abgesandt, dann endlich unsere kleine Milchstraße verlassen und dann werden die Entfernungen riesig. Wir werden gar nichts bewegen. Ich denke, Sie sehen schon, auch der Vergleich greift zu kurz. Der ist natürlich sehr oberflächlich nur auf Entfernungen gemünzt, aber er macht vielleicht ein bisschen deutlich, wie wollen wir je Gott erfassen. Werden wir das überlegen, auf einmal diese unglaubliche Botschaft von der anderen Seite. Wir werden aus unseren Bordmitteln der Wissenschaft, des Nachdenkens oder was auch immer nie hinter die Wand schauen können. Wir werden die Schatten sehen, wir werden ahnen, dass da noch viel mehr ist als das Vordergründige, aber wir werden nie Gott begegnen und auf einmal diese Botschaft. Nicht wir müssen Gott finden, sondern Gott findet uns. Nicht wir müssen in Gottes große Welt kommen, sondern der große Gott kommt in unsere kleine Welt. Gott wird in Jesus Christus Mensch. Und ich bin immer wieder fasziniert, was Einstein dazu sagt. Einstein hat sich ja so unterschiedliche Gedanken zu Gott gemacht, aber er hat interessanterweise, wird uns berichtet, seit seines Lebens die Bibel gelesen, Altes und Neues Testament. Er ist von diesem Buch nie losgekommen. Und er sagt, ich bin Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners, als er spricht von Jesus Christus, hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Er fährt fort, es gibt wirklich nur eine Stelle, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. In ihr, so Einstein, hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Ich denke, so wie Einstein in der Physik auch die wesentlichen Dinge auf den Punkt gebracht hat, so hat er eigentlich die Bibel in drei Sätzen zusammengefasst, diese Kernbotschaft. Es gibt wirklich nur eine Stelle, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. In ihr hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Der Gott, den wir nie erfassen könnten, der kommt in unsere kleine Welt. Der unvorstellbare Gott stellt sich uns vor. Nicht wir müssen uns Gott vorstellen, da liegen wir wahrscheinlich ziemlich falsch. sondern Gott stellt sich uns vor. Nicht wir müssen Übermenschen werden, sondern Gott wird Mensch. Und letzten Endes beantwortet Einstein seine eigene Frage. Er möchte Gottes Gedanken wissen. Wir werden im Blindflug über Gottes Gedanken. Was mag sich Gott gedacht haben, wenn Gott nicht selber zu uns kommt und seine Gedanken sagt? Und sagt, es ist im Ernst so, dass wir im Mittelpunkt seiner Gedanken stehen. Es ist im Ernst so, dass er die Beziehung zu uns sucht und die Brücke baut. Wir fragen uns vielleicht, ja, glauben wir denn im Ernst, dass so ein großer Schöpfer überhaupt von uns weiß? Ich denke, auf der anderen Seite sehen wir diese ungeheure Abstimmung und wir merken, das passt total zusammen. Einer, der ein Universum macht, als ob es extra für uns designt ist. Und einer, der auf unserem kleinen Planeten landet, obwohl wir so klein sind. Nicht wir finden Gott, sondern Gott findet uns. Gott lässt sich finden, sonst hätten wir keine Chance. Der Apollo-Astronaut James Irwin, hier sehen wir, als er auf dem Mond ist. Von ihm stammt dieser bekannte Ausspruch, der größte Tag in der menschlichen Geschichte war nicht, als der erste Mensch den Mond betrat, sondern als Gottes Sohn auf die Erde kam. Und ich denke, wir alle merken, was er meint. Dass Menschen auf dem Mond waren, ist im Grunde nur von akademischem Interesse. Es ist wohl keiner hier im Raum, dessen Leben irgendwie anders verlaufen wäre, wenn die nicht dort gewesen wären. Wir können es fast in das Handbuch des nutzlosen Wissens schreiben. Irgendwie interessant, aber es bringt uns einfach gar nichts. Wenn die nicht dort gewesen wären, wäre diese interessante Geschichte nicht für unser Leben bedeutungslos. Interessant, aber bedeutungslos. Die andere Sache, dass Gott seinen Fuß auf die Erde setzt, dass er uns das Du anbietet, dass wir unser Leben in seine Hand legen können, das macht den Riesenunterschied zwischen dem bedrückenden Bild von Jacques Monod, diesem Bild von der letzten Verlassenheit, von der letzten Kälte, von dieser letzten Sinnlosigkeit, in die ich falle, in einem endlos weiten, eiskalten Universum. Und im ganz anderen Bild, dem Universum sind wir egal, aber nicht dem, der es gemacht hat. Ich darf geborgen sein in Gottes Hand. Ich darf tatsächlich mein winziges Leben und meinen winzigen Glauben in Gottes große Hand legen. Für mich persönlich ist es die wichtigste Botschaft überhaupt. Ich denke, Sie merken, Physik ist eine spannende Sache, aber letzten Endes ein Lebensinhalt kann es auch nicht sein. So wie ich die Physik mich damit befasse, so werde ich es irgendwann auch wieder abgeben. Alles, was wir im Leben aufbauen dürfen, irgendwann wieder abbauen. Und es war eine spannende Zeit. Aber das, was durchträgt, durch Höhen und Tiefen trägt, das, was uns festhält, das, auf das wir unser Leben aufbauen, das wird sicher nicht die Physik, nicht der Beruf, nicht manches andere sein, was schön ist, was wir freudig und dankbar nehmen können. Aber dass ich dann wissen darf, mein Leben mit allen Höhen und Tiefen, mit allem, was war und mit allem, was kommt, darf ich aus Gottes Hand nehmen und darf mich selber in Gottes Hand legen. Ich finde es ein unheimliches Geschenk, das größte Geschenk, das wir haben können. Ich weiß nicht, was in der Zukunft kommt, aber ich weiß das eine, dass der, dem ich mich anvertraue, dass Jesus Christus mitgeht und egal was kommt, er wird mich tragen und auch am Ende des Lebens, es wird nicht das große Loch oder der merkwürdige Tunnel sein, sondern es wird er selber sein, Gott, der mich hält, der mich trägt und dann wird es weitergehen, auch wenn ich nicht alle Details weiß, es ist eine Beziehung, die nie zerbricht. Ganz großes Geschenk, das zu wissen. Mein kleines, zerbrechliches Leben, winzig klein, mein kleiner, zerbrechlicher Glaube, auch der nicht beliebig stabil, darf ich beides in Gottes Hand legen. Und es ist nicht mein großer Glaube, der trägt, es ist Gottes große Hand, die mich und meinen kleinen Glauben trägt. Und ich darf wissen, so gewiss, und deshalb nehme ich das Telefon, das Handy gern als Vergleich, ich darf telefonieren, ohne je die Schaltpläne mir kommen zu lassen. Wenn ich mich darauf einlasse, merke ich plötzlich, das ist nicht ein starker Glaube an elektromagnetische Wellen, sondern es wird eine Gewissheit, wenn ich es benutze. Und ich denke, es ist ganz ähnlich im Glauben zu Gott auch. Am Anfang bin ich ganz skeptisch und auch mein Glaube bleibt wackelig, aber die Gewissheit, da ist wirklich eine Verbindung, die wächst. Das ist nicht eine Vermutung, sondern was, wo ich mich darauf einlasse. Es ist ja schon in der Physik so. Wenn jemand sagt, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Elektronen alle die gleiche Ladung haben und schon noch gerade diese Zahl. Na, wer es nicht glaubt, kann sich darauf einlassen und wird es dann merken. beim Glauben ganz ähnlich. Wenn ich mich darauf einlasse, dann plötzlich öffnet sich eine neue Welt. Du bist ein Gott, der mich sieht, ein Satz aus der Bibel, schon faszinierend. Ich habe es bewusst aus dem Zusammenhang raus vor dieses Bild der fernen Galaxien gestellt, diese Riesenweite, und ich darf auf einmal wissen, du bist ein Gott, der mich sieht, der nicht nur ein Universum für mich abgestimmt hat, die Naturgesetze, sondern der mich kleinen Menschen sieht. Im Original ist der Satz gesprochen von einer Frau, die in einer ganz verfahrenen familiären Situation war und ganz verzweifelt in die Wüste gerannt ist. In letzter Verzweiflung, sie wusste nicht mehr wohin. Sie hat auch nicht nach Gott gefragt. Und sie durfte erleben, der Gott, den sie gar nicht gesucht hat, ist ihr liebevoll in die Wüste nachgegangen, hat die kleine Frau in der Wüste gesehen. Sie hat eine ganz eindrückliche Gottesbegegnung gehabt und ist dann zurückgekommen mit dem Satz, du bist ein Gott, der mich sieht. Der hat seither ihr Leben geprägt. Die Situation ist nicht einfacher geworden. Sie hat manches falsch gemacht, gehabt, die Familie auch. Aber sie wusste, Gott sieht mich trotzdem. Da ist Vergebung, da ist ein großer Gott, der mein kleines Leben sieht. Du, unser Vater im Himmel, ich darf tatsächlich eine Standleitung nach ganz oben haben. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt von mir. Ganz großes Geschenk. Und Jesus Christus ermutigt uns, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und da ist keine Einschränkung, wer zu mir kommt und christlich ist oder religiös oder sonst was oder besonders gut, barrierefrei zu Gott. Wer zu mir kommt, so wie ich bin, darf ich zu Jesus Christus kommen. Ist eine Einladung, kann ich wegwerfen, habe ich nichts davon. Kann ich mich darauf einlassen und es öffnet sich eine neue Welt. Jesus Christus sagt, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch aufgetan und ich darf wissen, ich darf bei ihm anklopfen. Da ist der Ort, wo man aufgetan wird. Und er sagt dann nochmal, denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Ist eine Einladung zum Ausprobieren und sich darauf einlassen. Ja, und ich denke, damit schließt sich ein ganz großer Bogen, den wir heute gemacht haben. Eine ganz weite Reise vom Anfang des Universums und der Frage, wer hat angefangen, von der Feinabstimmung der Naturkonstanten, von diesen faszinierenden Welten im Großen und Kleinen, die keiner von uns gemacht hat, von den Naturgesetzen, von denen wir leben und der Frage, wer ist dahinter? Und von dem, dass wir doch nur mit unseren Bordmitteln die Schatten des einen an der Wand sehen. Wir werden nie diese Wand durchqueren können, wenn nicht von der anderen Seite Gott käme und zu uns käme. Und dieser ganz persönliche Teil, das, was ich nicht messen kann, da kann ich mich trotzdem drauf einlassen. Das, was Gott mir anbietet, der Glaube. Und ich denke, wir alle verstehen, was Max Planck meint, wenn er sagt, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Beides gehört zusammen. Und mit diesem Zitat möchte ich auch schließen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.